Ich sehe mich als Impulsgeberin, um Leute zu motivieren, mal ins Museum zu gehen, mit Kunst zu interagieren, wenn sie merken, oh, bei Jette das Kunstwerk XY fand ich irgendwie ganz cool, das hat sie toll neu interpretiert oder mir erklärt. Ich will aber mal selber noch mehr dazu erfahren.
Herzlich willkommen in Folge 133 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Jette Lübbehüsen. Die gebürtige Hannoveranerin ist Influencerin. Rund 320.000 Menschen folgen ihrem Account bei Instagram, wo sie tagtäglich von ihrem ganz besonderen Ansatz, sich mit Kunst zu befassen, erzählt. Wie sie so kontinuierlich, übrigens schon seit sie 16 ist, daran gearbeitet hat, dass sich auch jüngere Leute für die Welt der Museen und Galerien interessieren, die sich vielleicht sonst nicht dafür interessiert hätten, erzählt sie uns jetzt. Ganz herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Jette, jetzt kommt ein Zitat von dir. Von Kunst zu leben ist nicht leicht. Meine Art, mit Kunst zu arbeiten, ist anders, aber sie funktioniert. Erzähl uns mal, was deine Art ist.
Ich bin Influencerin mit Fokus auf Kunst und Kunstvermittlung. Ich male auch selber. Also es ist ein ganz bunter Mix aus unterschiedlichen Arten, mit Kunst zu arbeiten. Ich nutze gerne Mode, um mit Kunst zu arbeiten. Ich nutze gerne Design. Also meine ganzen Expertisen sind super breit gefächert und ich bringe die auf meinen Social Media Channels zusammen.
Du hast keine renommierte Kunstschule besucht und hast keinen Galeristen. Wann hast du damit angefangen, das sozusagen selber zu machen? Wir gehen gleich noch genauer darauf ein, wie du das zum Beispiel mit Mode zusammenbringst, wie die Formate eigentlich sind. Aber erstmal, wann hast du damit angefangen?
Ich habe Content schon als Teenager, als junges Mädchen aus dem Schlafzimmer, aus dem Kinderzimmer heraus produziert. Also meine Passion, Medien zu gestalten, das war mein erster Schritt Richtung Content, aber es war halt ein Hobby. Also ich habe zu einer Zeit angefangen, 2012, da war Influencer, Content Creator kein Begriff, man hat damit kein Geld verdient. Das war wirklich nur, andere Kinder sind in der Schule zum Sport gegangen als Hobby. Ich habe halt eben fotografiert, gefilmt, editiert etc.
Gab es da schon irgendwelche Plattform, auf die du das hochgeladen hast oder?
Es gab YouTube, irgendwann später kam dann Instagram dazu. Damals hatte Instagram auch noch gar kein Video, interessanterweise. Es kam dann auch erst Jahre später. Und genau, ich habe dann erstmal Mediendesign studiert. Ich bin dann nach Berlin gezogen zum Studium. Komme also eigentlich eher aus der Grafik und der Gestaltung. Habe das dann lange parallel zu meinem Social Media dann auch immer noch weitergemacht. Und dann nach der Pandemie oder in der Pandemie habe ich mich entschieden, ich möchte eigentlich gar nicht bei irgendeiner Agentur einsteigen als Designerin, sondern ich sehe viel mehr Potenzial in meiner Arbeit als Content Creatorin. Hatte dann zu dem Zeitpunkt unterschiedliche Nischen und Thematiken schon bespielt. Bin dann bei der Kunst hängen geblieben, weil mich das privat so interessiert hat. Ich habe davor zwar auch immer mal wieder gezeichnet und meine Zeichnungen geteilt, aber ich habe gemerkt, auch im Bereich Kunstvermittlung ist vor allem in Deutschland viel Bedarf. Es wird nicht so spielerisch mit Kunst gearbeitet und da bin ich hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, auch durch die Resonanz der Community, dass den Menschen das total Spaß macht, auf spielerische Art und Weise Kunst zu lernen.
Ja, du sagst das natürlich ganz selbstverständlich und ist ja auch dein Alltag. Aber vielleicht erklärst du nochmal für Menschen, die damit gar nicht so wahnsinnig viel in Berührung sind, Content Creator. Das, ich weiß noch, wie das aufkam, das Wort Content. Das war ja früher einfach, oder es ist ja, heißt ja erstmal übersetzt Inhalt. Ja. Im Grunde ist es, dass jeder Einzelne nicht mehr von einem Verlag ermächtigt zu sagen, jeder Einzelne seine Inhalte hochladen kann auf.
Genau, weil die Plattformen, die bieten ja jeder Person die Möglichkeit, ein Profil zu erstellen. Und ob man dieses Profil dann auf der Social-Media-Plattform, also sei es jetzt YouTube oder TikTok oder Instagram, ob man das dann privat benutzt oder ob man das Profil öffentlich stellt, ob man eine bestimmte Thematik bespricht auf dem Profil. Das kann man ja selber für sich entscheiden, wie man das Ganze nutzt. Aber man kann das Ganze aufrollen, so aufwendig, wie man gerne möchte. Also da ist ja letztendlich ganz viel Luft nach oben.
Dein Anspruch, hast du schon kurz gesagt, ist es, Kunstgeschichtliches nahbar für junge Menschen zu machen, die damit vielleicht normalerweise nicht oder nur ansatzweise in Berührung kommen. Wann hat sich dieser Anspruch geformt oder anders gefragt? Hast du erst gemerkt, ich möchte mehr darüber wissen und dann gefunden, oh, da gibt's gar nicht so wahnsinnig viel, was in einer altersgerechten Form aufbereitet ist. Oder wie hat sich das entwickelt?
Das erste Mal, dass ich Kunst in einem, ich würde sagen, also dass ich eine vermittelnde Rolle eingenommen habe, war damals noch auf YouTube. Da habe ich eigene Kunstdokus produziert und geschrieben. Wow. Also ich bin an die echten Orte aus Van Goghs Kunst gereist und habe dann versucht aufzuarbeiten, indem ich eben die echten Orte gefilmt habe, wie der Mensch gemalt hat und wie toll diese Malweise eigentlich ist. So habe ich das auch bei Monet gemacht. Ich bin auch mal nach Italien gereist, auf der Spur von Da Vinci und der Mona Lisa, so ein bisschen auf Mystery ausgelegt. Und das hat halt ganz viel Anklang gefunden, vor allem bei jungen Menschen. Das haben auch ganz viele SchülerInnen im Unterricht geschaut, diese Dokus. Ganz viele Lehrkräfte schreiben mir, ich habe das meinen SchülerInnen gezeigt. Es ist eine 8. Klasse, die hat sich das angeguckt. Das ist natürlich auch eine Riesenbestätigung für mich, weil ich habe das halt selber geschrieben, gefilmt, alleine produziert, habe das alles organisiert, editiert etc. Ich bin eine One-Woman-Show. aber das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, da ist vor allem so auch im deutschsprachigen Raum viel Bedarf. Und das sind natürlich eher lange Videos. Das heißt, die Zeit, die jemand ganz dezidiert mit einem, weiß ich nicht, 20 bis 40 Minuten YouTube-Video verbringt, das muss ja schon mal Leute auch angesprochen haben als Titel, als Thematik. Wenn einem das online vorgeschlagen wird, denkt man, okay, interessant, klicke ich mal rauf, aber es ist halt ein Time-Commitment. Das heißt, irgendwann habe ich überlegt, wie kann ich das in kleinere Brocken verpacken? Wie kann ich mit meinen Inhalten Menschen erreichen, die sich normalerweise vielleicht nicht mit Kunst beschäftigen, die normalerweise nicht ins Museum gehen? Klar ist es dann auf eine ganz oberflächliche Art und Weise, aber ich sehe mich auch gar nicht in der Hinsicht als eine Person, die, keine Ahnung, eine lehrende Rolle einnehmen muss, sondern ich sehe mich auch oft, vor allem bei den kurzen Inhalten, eher als Impulsgeberin, ja, um Leute zu motivieren, vielleicht dann auf eigene Art und Weise mal ins Museum zu gehen, mit Kunst zu interagieren, sich dann andere Dokus anzuschauen, wenn sie merken, oh, bei Jette, das Kunstwerk XY fand ich irgendwie ganz cool, das hat sie toll neu interpretiert oder mir erklärt. Ich will aber mal selber noch mehr dazu erfahren.
Ja.
Und hat eben diese Brücke zu schlagen.
Ja.
Das ist, glaube ich, da, wo ich ganz gut als Content-Creatorin funktioniere.
Vielleicht beschreib uns doch mal ein, zwei dieser Formate genauer. Ja.
Also ich habe ein Format, das heißt Famous Paintings as Outfits, das hast du, glaube ich, auch gerade schon kurz angesprochen. Das ist ein Kurzformat-Video, also es sind so Hochkant-Videos. Die gehen meistens, je nachdem, wie viele Werke ich reinterpretiere, zwischen, ich würde sagen, 10 und 30 Sekunden. Und zwar sieht man mich in einem passenden Kleid. Es ist meistens ein Designer-Vintage-Piece, was ich leihe. Also ich leihe die ganzen Kleider aus. Es sind nicht meine. Und ich kuratiere das eben ganz, ganz, ganz bewusst, dass ich die Kunst matche mit einem Kleid, das farblich oder vom Muster oder einfach so von der Haptik gut dazu passt. Und stelle mich dann davor.
Das ist zum Beispiel ein Mondrian.
Genau.
Und du stehst in dem Mondrian-Kleid wahrscheinlich Yves Saint Laurent davor.
Richtig, was sogar von dem Kunstwerk eben inspiriert war.
Ja.
Ja, das ist total spannend. Für mich auch immer jedes Mal diese mich auf die Suche zu begeben nach Mode, die funktioniert und die passt und die man kombiniert. Das macht mir super viel Spaß. Ich habe ein großes Herz für Mode und habe eben auch gemerkt, dass vor allem über Mode, weil es ja nochmal eine viel größere Social-Media-Nische auch ist. Also die Modeindustrie auf Instagram ist halt riesig. Die Kunst noch nicht ganz so groß. Und indem man eben diese Brücke knüpft, kann ich ja zwei Zielgruppen gleichzeitig für Kunst begeistern.
Ja.
Und eben zu überlegen, welche Tools, zum Beispiel auch sowas wie interessante Einstiege, nennt man auch Hook, also einen interessanten ersten Satz, der Leute in den Bann zieht und irgendwie Lust auf mehr macht.
Ja.
Und
was ist so ein Satz?
Zum Beispiel habe ich ein zweites Format, weil du ja noch ein zweites Beispiel erfragt hattest, das filme ich auch im Museum. Es sind oft auch Partnerschaften mit Museen, die ich eingehe. Und es heißt, nenne mir eine berühmte Künstlerin außer Frida Kahlo, go. Und die meisten Menschen, die diesen Satz hören, die sind dann erstmal so, oh.
Ich hätte Frida Kahlo gesagt.
Genau.
Ja, ja.
Und dann steige ich eben ein und gebe ein Beispiel. Das heißt, ich leite dann durchs Museum, ein bisschen wie so eine kleine Tour und sage, hier ist zum Beispiel die Kunst von Rosalba Carriera. Das habe ich jetzt zum Beispiel in Dresden gedreht, letztes Jahr erst mit dem Museum zusammen. Das ist halt richtig cool, weil ich so auf so ein Problem aufmerksam mache. Gleich im ersten Satz, weil die meisten Menschen, denen fällt eben nur Frida Kahlo ein und darüber hinaus nicht so viele weitere.
Verstehe.
Und das ist halt ganz schön. Und in dem Kontext habe ich jetzt auch schon mit mehreren Museen gearbeitet.
Ich habe gesehen, neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof. Wen gibt's da noch?
Ich habe mit dem Städelmuseum schon viel gemacht, ja. Mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
Also auch über ganz Deutschland
verteilt. Über ganz Deutschland verteilt.
Toll.
Ja, bald bin ich in Wien. Also es ist echt... So mittlerweile in den letzten 2 Jahren habe ich gemerkt, super viele Institutionen merken jetzt, okay, wir brauchen irgendwie eine neue Art, auch diesen Online, also diese ganzen Menschen, die Online-Kunst auch konsumieren. Das ist halt eben, man konsumiert Content eher. Wir brauchen irgendeinen Draht zu diesen Menschen. Und ich habe halt schon diese Formate. Deswegen macht das halt unglaublich viel Sinn, mit mir zu arbeiten, weil ich kann vor der Kamera stehen, ich kann den Content produzieren, editieren, ich habe Ideen.
Ja, super.
Und ich weiß halt auch, dass viele, ganz, ganz, ganz viele Institutionen, Museen können sich gar kein großes Social-Media-Team leisten und haben gar nicht so die Kapazitäten, da jetzt so groß Leute einzustellen, die dann das gerne moderieren möchten oder Ideen konzipieren, Content konzipieren können. Aber ich glaube, da ist ganz viel Luft nach oben, vor allem in Deutschland. Und deswegen finde ich das so schön, dass die jetzt mittlerweile bei mir anklopfen. Das macht mir ganz viel Spaß, mit denen zu arbeiten.
Wann sind die ersten da aufmerksam geworden auf dich?
Ich würde sagen, vor 1,5 bis 2 Jahren erst.
Okay, ja. Verstehe.
Und ich mache das jetzt dass ich den starken Kunstfokus, den habe ich jetzt seit 5 Jahren, würde ich sagen.
Okay.
Es hat schon ein bisschen gebraucht, aber der Stein kommt ins Rollen.
Und One-Woman-Show hast du vorhin gesagt. Das heißt, du leihst dir diese Sachen selber aus. Das klingt vielleicht leichthin, aber wer da ein bisschen Ahnung von hat, weiß, dass es auch sehr mit ganz viel Vorbereitung, ganz viel rumtelefonieren.
Kostspielig
verbunden ist.
Ja. Ja, es ist ganz viel Organisation, aber es lohnt sich, weil ich halt eben, ich filme dann und fotografiere dann die Looks in unterschiedlichen Arten. Also ich schneide es auch unterschiedlich zusammen.
Machst alles du?
Ja, ich mache alles allein, bis auf bei Produktion vor Ort. Wenn ich jetzt im Museum drehe, dann habe ich meistens noch eine Person, die ich für die Kamera zum Beispiel...
Klar, weil du bist ja auch zu sehen.
Ich bin ja vor der Kamera, das heißt, ich kann mit dem Stativ filmen oder ich habe dann eine Person gebucht, die mir hilft. Also das dann eben auch noch, kommt auch noch dazu, aber es macht es einfach leichter, vor Ort zu arbeiten in so einem großen Museum. Da rennt man ja auch oft und immer von der 2. Etage zurück ins WC, was im Keller ist, damit ich mich umziehen kann und mich neu stylen kann und dann wieder mit dem Aufzug oder mit der Treppe mit 10 cm hohen Schuhen die Treppe hoch zu spazieren, bis zurück in den 2. Stock, um dann das nächste Kunstwerk abzudrehen.
Das machst auch alles du. Make-up, Styling, machst alles du.
Das mach alles ich. Ich wünschte, ich hätte mehr Budget für ein großes Team, vielleicht eines Tages mal. Aber es macht mir auch Spaß, weil es ist ja auch das Coole, dass man eben mit relativ, also guter Organisation ja, aber mit wenigen Mitteln interessanten Content über Kunst produzieren kann. Das ist ja auch, davon lebt ja auch Social Media. Wir wollen ja nicht diese zu polierten Bilder sehen. Wir wollen ja Nahbares sehen.
Ja, ja.
Und wenn ich das wieder zu polished und zu perfekt oder zu,
ist dann wieder so eine Schwelle.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Du lässt auch die Zuschauer an deinem Alltag teilhaben, Ich glaube, du lädst jeden Tag, machst du wenigstens einen Upload, oder?
Ich poste jeden Tag und spiegel den Inhalt auch gut. Es geht auf allen anderen Plattformen, also auf TikTok und YouTube.
Okay. Mhm. Also wir sind dann bei dir zu Hause, bei dir im Atelier.
Vor allem im Atelier.
Ja. Was muss man in deiner Branche, kann man ja gar nicht sagen, weil die hast du ja eigentlich selber erfunden.
Ja.
Aber in deiner Position oder von deiner Perspektive aus, was muss man da besonders gut können? Oder anders gefragt, was kannst du besonders gut?
Ich glaube, man muss sehr intuitiv Ideen finden können und die Ideen, die man findet, sehr schnell umsetzen können, weil Social Media ist ein super, super, also schnelllebiges Metier, kann man sagen. Trends kommen und gehen. Man muss versuchen, eigene Formate zu finden, die Audience, die Zielgruppe nur auf deinem Profil findet. Das ist natürlich halt von viel Wert, dafür kommt man ja immer wieder.
Ja.
Trends sind super um neue Leute zu erreichen, weil es oft eben über die eigentliche Zielgruppe, die ich erreiche mit Kunstcontent, noch an eine breitere Masse ausgespielt wird. Deswegen habe ich eben so Formate, wo ich eher oberflächlich Kunst zeige und über Kunst spreche, um eben auch Leute, keine Ahnung, den 60-jährigen Jochen oder die 10-jährige Schülerin, also unterschiedliche Inhalte, die die unterschiedlichsten Menschen erreichen, die eigentlich gar nicht so zu dem Inhalt passen, den ich eigentlich mache, weil wir auch über Algorithmen reden, die meine Arbeit ausspielen an Leute. Das heißt, ich muss immer so rumdenken, okay, wie kann ich meine Inhalte optimieren, damit es eben über die Menschen hinausgeht, die sich sowieso schon für Kunst und für Kreatives und für Mode interessieren.
Also wie trickst man den Algorithmus eigentlich aus?
Genau, wie spielt man damit? Ja. Da gibt's halt, ja, über Trial and Error muss man ganz viel ausprobieren, ganz viel testen. Und deswegen muss man eben auch sehr wandelbar sein, weil man sich einlassen muss auf Neues. Und man ist auch von den Plattformen abhängig, das muss man auch dazu sagen. Also wenn die Plattform irgendwas Neues einführt, ein neues Format, eine neue Art von Video. Es gibt ja auf Instagram so viele Flächen, die man bespielen kann. Es gibt Fotopostings, es gibt Stories, das ist dann nach 24 Stunden wieder weg. Das sind so temporäre Sachen. Es gibt eben die Reels, die kurzformatigen Sachen, die es auch auf TikTok oder auch auf YouTube Shorts gibt. Es gibt ja verschiedenste Flächen. Man muss sich dann entscheiden, was bespiele ich jetzt und was hat am meisten Relevanz und wie kann ich jetzt die Kunst auf beste Art und Weise vermitteln und welches Format nutze ich dafür?
Ist das immer ein anderes oder hast du eins, so ein Lieblingsformat? Nee, nicht Format, sondern Lieblingsform.
Eine Lieblingsform, ja. Ich würde sagen, aktuell sind es die kurzen Videos.
Ja.
Also weil es einfach so leicht verdaulich ist, sage ich mal. Und es ist da jetzt nicht so, dass ich 3 Wochen brauche, um ein YouTube-Video, eine Kunstdoku zu schreiben.
Ja.
Sondern ich habe auch sehr schnell Feedback auf das, was ich poste und kann dann mich dem anpassen.
Machst du kleine Skripts vorher, oder?
Ja, ich skripte viel. Ich habe einen groben Contentplan jede Woche. Aber der ist auch, sag ich mal, sehr flexibel, damit ich auch ein bisschen Puffer habe, um spontane Ideen umzusetzen. Manchmal kommen mir die Ideen ganz, ganz random im Alltag, ganz unerwartet.
Du hast eine Kollaboration mit der Kunsthalle Karlsruhe gemacht. Kunsthalle Mariette heißt das. Mhm. Das ist eine digitale Tour. Beschreib uns doch mal, was wir da sehen.
Das war ein ganz schönes Projekt. Es ist, glaube ich, auch schon wieder 1,5 Jahre her mit der Kunsthalle Karlsruhe. Da habe ich genau das gemacht, wovon wir eben gesprochen haben. Ich habe eine kleine Tour kuratiert durch das Museum. Es ist eine Website zu einem Thema. Das heißt Kunst verkörpert, nämlich ähnlich wie mein Instagram-Format Paintings as Outfits aufgerollt, habe ich, an die 4 Werke aus der Kunsthalle Karlsruhe modisch neu interpretiert, mich eben mit passenden Looks daneben gestellt und habe dann aber zu jedem Look habe ich dann noch einen Text geschrieben und eine Audiodatei eingesprochen. Ja,
wie eine richtige kleine Führung.
Genau, wie eine kleine Führung eigentlich. Ja. Das war ganz schön, weil da kamen 2 Projekte aufeinander zu. Also ich hatte schon das Format mit der Mode und die Kunsthalle Karlsruhe hatte eben diese Website und diese digitalen Touren. Und so sind wir zusammengekommen. Und das ist ja auch wieder eine ganz schöne Brücke.
Total.
Die sich fügt.
Total. Mhm. Kunst und Social Media, hast du gesagt, fließen bei dir ineinander. Also deinen Content siehst du eigentlich als Erweiterung deiner Kunst. Also, oder als Teil. Ja. Nun machst du aber auch selber Kunst,
ja, sprich,
du malst. Mhm. Erzähl uns mal davon, denn du hast ein besonderes Sujet.
Ja, total. Mit Malerei habe ich vor 5 Jahren angefangen. Also ich mache aktuell, male ich Stillleben. Und ich konnte vor 5 Jahren noch gar keine irgendwie realistische Malweise. Also ich habe auch noch nie mit Ölfarben gemalt vor 5 Jahren.
Du hast ja Design studiert.
Ich habe Design studiert, ich habe digital gearbeitet, komplett. Und ich war dann in Rom im Urlaub und bin da durch die Gassen spaziert und plötzlich habe ich da so einen Haufen Müll entdeckt. Und der war aber ganz ansprechend und extrem ästhetisch drapiert. Und ich habe das gesehen und gedacht, das muss eigentlich mal jemand malen. Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht? Und so hat sich dann meine Malereiserie Trash Life entwickelt. Also Trash Life ist als Arbeitstitel inspiriert von Still Life, aber halt eben mit Müll. Und es sind Müllinstallationen, die mir im Alltag begegnen, die mich an so Vanitas-Stillleben erinnert, weil es da um Leben und Tod geht und es gibt immer so verschimmelte Gegenstände, die dort zu sehen sind und teure Gegenstände und dann zusammen mit was Verschimmeltem, also in den Trashlights ist zum Beispiel dann so eine Designer-Papptüte zu sehen mit so einem großen Luxus-Logo drauf und dann ist da aber lauter Müll drin und es ist dann so ganz ästhetisch drapiert und auch ganz, also so total spannend beleuchtet von der Sonne und dass ich halt in dem Moment das da davor stehe und das sehe, das fand ich ganz interessant und witzig und gleichzeitig hat mir das natürlich dann auch eine schöne Hook in die, ja, in die Arme gegeben, sagt man es so.
Ja.
Ja, weil ich kann mich jetzt auf Social Media stellen und sagen, hi, ich bin Künstlerin und meine Kunst ist Müll. Und das ist natürlich für einen 60-jährigen Jochen irgendwie trotzdem auch noch interessant. Das heißt, da kommen wir wieder dazu, so wie kann ich Leute in den Bann ziehen? Wie kann ich Leute ansprechen, die sich eigentlich vielleicht nicht dafür interessieren würden oder sich vielleicht nicht ein Malerei-Video anschauen würden, wo ich im Studio bin und male. Aber genau das ist es halt. Aber nur der Einstieg ist halt eben interessant für Leute, die sich vielleicht sonst nicht so viel damit beschäftigen und so, ja.
Es ist aber auch mittlerweile mehr als eine Hook, weil du verkaufst deine Sachen
ja,
auch, richtig?
Ja, ich verkaufe auch meine Müll.
Und zwar in alle Welt, glaube ich, oder? Ich habe ein Interview mit dir gesehen, da hast du irgendwas nach, ich glaube, Kanada oder so verkauft.
Nach
oder?
Australien habe ich verkauft. Tatsächlich haben auch super viele schon auch aus Berlin verkauft, die dann auch bei mir beim Studio vorbeikommen.
Ja.
Aus Frankfurt habe ich ein paar KäuferInnen. Das ist ganz cool zu wissen, dass die Arbeiten dann doch auch AbnehmerInnen finden. Ja. Das ist natürlich auch für mich richtig schön.
Klar.
Wobei ich mich natürlich in erster Linie gar nicht über so Kunstverkäufe finanzieren muss, sondern ich kann mich über Content finanzieren. Und das ist natürlich auch noch ein großes Privileg, weil ich muss meine Kunst gar nicht verkaufen. Ich kann die halt theoretisch behalten, außer ich möchte zum Beispiel meinen Marktwert steigern als Künstlerin oder mich im traditionellen Kunstmarkt ein bisschen mehr ausprobieren, dann ist natürlich auch das Verkaufen Teil davon. Aber es ist gar nicht so richtig mein Fokus, jetzt meiner Social-Media-Zielgruppe Kunst zu verkaufen, sondern das ist ja nochmal ein ganz anderer Markt, den man dann damit ansprechen muss.
Ja.
Das heißt, ich habe das gar nicht, also ich bewerbe das jetzt nicht irgendwie aktiv, sondern ich habe eine Website, da sind alle Werke gelistet. Wenn man sich interessiert, dann findet man die Preise. Wenn man sie nicht sucht, dann findet man sie auch nicht. Man kann auch beim Content bleiben, das unterstützt mich genauso.
Ja. Deinem Gefühl nach, wie viele Leute nähern sich denn dir oder landen auf deiner Seite oder nehmen Kontakt auf, die sozusagen aus der klassischen Kunstwelt eher stammen als aus der, die du neu akquirierst?
Ich glaube mittlerweile mehr auch durch die Zusammenarbeiten mit den Museen, weil ich sehr oft auch in Co-Autor heißt das, da kann man gemeinsam mit zwei Profilen Inhalte zusammen posten. Und darüber entdecken mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele auch eher aus der traditionellen Kunstbranche. Und natürlich auch, weil wir haben schon über Algorithmen gesprochen und das hast du ja auch so festgestellt.
So habe ich dich auch gefunden.
So hast du mich auch gefunden, weil dir mein Inhalt vorgeschlagen worden ist, weil so Algorithmen funktionieren, weil die deine Suchprofile sehen, schauen, okay, womit interagierst du als User normalerweise? Ah, du bist irgendwie kunstinteressiert, du likest was irgendwie zur Berlin Art Week, zum Gallery Weekend. Jette arbeitet gerade mit Museum XY zusammen, dann wird das direkt ausgespielt und schon ist da eine Verbindung. Und ich glaube, ja, so entdeckt man mich.
Ja. Mhm. Und die ist wahrscheinlich auch nicht unwichtig, weil es gibt natürlich da, wie in jedem anderen Bereich auch, tippe ich mal, Leute, die Snobs sind und sagen, nee, wie Social Media, was hat das?
Ja, warum ist es jetzt wichtig, dass sie da jetzt mit dem Kleid daneben steht?
Ja,
warum?
Ja, ja.
Aber das ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel, den man hat, weil da ist man ja schon Kunstexpert oder Expertin. Und es geht ja darum, die Leute zu begeistern, die es mal werden könnten.
Ja. Liebe Jette, jetzt kommen wir auch schon zu unseren letzten beiden Fragen, die ich auch dir stellen werde, weil wir sie jedem Interviewten in diesem Podcast stellen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Weltweit oder deutschlandweit?
Weltweit. Das Schönste, in dem du je warst oder das Spannendste, Interessanteste, das, was dich am meisten fasziniert hat?
Ich liebe das MoMA. Es ist wirklich es ist ganz toll. Oder die L'Orangerie. Jetzt kommen wir schon bei einer Liste angekommen.
Ja, genau.
Ja, ich habe eine Mission. Ich möchte die Top 20 sehen. Ich glaube, ich bin jetzt bei so, weiß ich nicht, 13 oder so.
Hast du dir eine Liste gemacht, oder?
Ja, also ich habe mal auf Wikipedia oder auf Google geguckt, was sind die 20 wichtigsten Kunstmuseen? Ich war noch nie in Asien, deswegen, da fehlen mir sehr viele.
Okay.
Aber ja, so die ganzen europäischen habe ich eigentlich durch.
Ja, und wenn das so weitergeht, wirst du auch dahin bald eingeladen, ja?
Ich hoffe doch.
Gut, und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage, Jette. Wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde, und es könnte jedes sein, das du dir vorstellen kannst, für welches würdest du dich da entscheiden?
Ein Rothko, bitte.
Okay.
Ja.
Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
Oder Helen Frankenthaler. Auch toll. Ich mag sehr die Farbfeldmalerei.
Schön. Gut, kriegst du.
Dankeschön, vielen Dank.
Jette, das war unheimlich spannend, ja. Was aus dieser Welt zu hören, denn du bist eigentlich die erste Interviewpartnerin, die uns aus diesem Bereich und aus der Schnittstelle mit Kunst erzählt. Deshalb vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war Folge 133 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.